Schönen guten Morgen. Ich bin der Leider. Wie sich heutzutage gehört, ich habe ein paar Triggerwarnungen. Ich bin Österreicher, das hört man wahrscheinlich. Ich bin Wiener. Ich spreche relativ schnell und wahrscheinlich für euch vielleicht unverständliches Deutsch. Sollte das der Fall sein, dass ihr mich nicht versteht, also wie sagen wir das jetzt, akustisch von der deutschtechnischen Seite her, dann gebt mir irgendwie Bescheid. Ich kann gerne versuchen, ein bisschen langsamer zu sprechen. Ich kann auch versuchen, sehr schön und deutsch zu sprechen. Hochdeutsch maße ich mir nicht an. Englisch geht auch. Also wenn ihr mich nicht versteht, ich kann auch gerne auf Englisch wechseln, wenn es einfacher wird. Nee, machen wir Deutsch. Ne? Der Vortrag ist natürlich, wie es sich für eine IT-Konferenz gehört, in Denglisch. Das heißt, ich habe, weil ich zu voll war, alle Changelog-Einträge auf Deutsch zu übersetzen. Ich habe viele englische Slides, ich werde aber Deutsch sprechen, aber ein gewisses Mischmasch ist immer vorhanden. Ich habe, eine, wie es sich für einen Wiener gehört, einen sehr seltsamen, schrägen, dunklen, morbiden Humor. Wenn ihr damit nicht umgehen könnt, tut mir das sehr leid, aber das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Das ist sarkastisch gemeint, dann liegt ihr wahrscheinlich richtig. Wenn ich etwas nicht sarkastisch meine, werde ich das explizit anführen. Genau, das war das noch. Ah ja, genau, ich habe eine Meinung. Ich kenne meine eigenen Slides nicht mehr. Ich habe eine Meinung, aber das werdet ihr auch noch merken. Das Ganze ist wie immer ein High Slide Frequency Talk. Ich habe, wie ich gerade gehört habe, 45 Minuten. Und 10 Minuten für Fragen und Antworten. Ich habe laut letzter Kalkulation 67 Slides. Ihr versteht, was ich meine. Ja? Gut. Bin ich schon mittendrin. So, das Ganze, falls ihr jetzt glaubt, ihr könnt euch jetzt zurücklehnen, entspannen und zuhören. Nö. Frage an das Publikum. Wer war noch nie in einem Talk von mir? Huch. Ach, dann muss ich wieder alles von vorne erklären. Okay, gut, also für die, die mich noch nicht kennen, noch nie einen Talk von mir gesehen haben, etc., ich mag interaktive Talks, ich mag Fragen, gerne auch zwischendurch. Wo ist mein Saalmensch? Da bist du brauchst dich gar nicht hinsetzen. ich mag gerne auch Fragen zwischendurch, ich würge das vielleicht dann auch mal zwischendurch ein bisschen ab, wenn ich doch weitersprechen möchte. Für die erste Frage einer Person gibt es eine Mannerschnitte. Das ist sowas hier? Ja, weil du hast eine Frage gestellt. So, sehr schön. Es ist im. Das Schöne ist, das brauche ich nicht stagen, das kommt jedes Mal. Danke dir dafür. Und wenn du jetzt noch eine Frage stellst, es gibt nicht noch eine Mannerschnitte. So. Und nein, wir brauchen jetzt nicht das Weiterspielen, zweite Frage, dritte Frage, wir wissen alle, wie das dann eskaliert. Prinzipiell, ich würge das dann auch mal ab, wenn es zwischendurch notwendig sein sollte, damit ich vielleicht doch die zwei oder drei Themen, die ich dann doch irgendwo auf Slide 50 dann beginnend habe, durchzubringen. Aber ansonsten bitte, wenn was unklar ist, mit dem Tentakel winken oder sonst sich irgendwie bemerkbar machen, kein Rotfeuer schießen, das mögen die Feuermelder nicht. Jo. Wer bin ich? Wie gesagt, ich bin der Leider oder wenn ihr über mich tröten oder sonst was sagt, dem Leider sein Talk ist auch eine sehr gute Referenz. Du Martin funktioniert auch, wenn ihr mich ansprechen wollt. Was nicht funktioniert ist Herr Leider oder Sie, weil erstens glaube ich dann immer hinter mir steht mein Vater und zweitens verwirrt mich das einfach massiv. Also bitte bleibt beim Du. Du Martin, du Leider ist absolut fein und in Ordnung. Ich habe einen kleinen Fetisch für alte Hardware. Falls noch jemand eine Nextcube herumstehen hat, ich würde dem gerne ein neues Zuhause geben. Ich habe eine gewisse, für die schon vielleicht in einem oder anderen Talk von mir gesehen haben, ich habe eine leichte Linux-Affinität und Kommandozeilen-Affinität. Ich spreche ab und an gelegentlich kurz und schmerzvoll über diese Themen. Ich bin seit 30 Jahren, werde ich für IT-Arbeiten bezahlt. Seit 40 Jahren sitze ich vorm Gerät, ich bin ein alter Sack und trotzdem bin ich das erste Mal auf der CLT und ich hoffe, es wird nicht das letzte Mal sein. Es ist, hat mir bis jetzt sehr gut gefallen. Das traurige Thema dran ist, wer sich noch erinnern kann, der wunderbare Sven Guckes hat mich schon vor Jahren, Jahrzehnten zu seinen Lebzeiten gedrängt, hierher zu kommen. Er hat mir immer davor vorgeschwärmt, wie toll der Event ist. Er hat vollkommen recht gehabt. Leider schon verstorben, aber ganz ein großer Mensch, der, von dem ich ganz viel über Kommandozeilen, SSH und sonst was gelernt habe. Und wie Terry Pratchett in Going Postal geschrieben hat, you do not know that a man is not dead while his name is still spoken. Das heißt, bei Kommandozeilentools, OpenSSH Talks etc. erwähne ich den Sven immer, weil ich einfach die Erinnerung an diesen wunderbaren Menschen hochhalten will. Und ich glaube, alle, die ihn kennen. Genau. So. Having said that, damit nähern wir uns jetzt dann schon langsam dem Thema des eigentlichen Talks. Eine Ex-Freundin von mir meinte mal, ich brauche schon 30 Minuten zum Hallo sagen. Ich hoffe, es geht ein bisschen kürzer. Ich bin ein Wiederholungstäter, was SSH-Talks betrifft. Ich habe da schon mal das eine oder andere Stündchen gefüllt. Auf der GPN 20, das war fünf Jahre her, habe ich einen Talk gemacht, Besser leben mit SSH, den gibt es auf media.ccc.de. Wenn ihr schon mal ein OpenSSH-Kommando irgendwo in eine Konsole eingetippt habt, aber sonst noch nicht viel mit OpenSSH gemacht habt, wäre das der Talk, den ich euch empfehlen würde anzusehen. Wie mache ich eine schöne Config? Wie breche ich mir nicht die Finger, wenn ich solche Hostnamen eingeben muss? Wie kann ich mir das Leben mit OpenSSH einfacher machen? Das wäre dieser Talk. Die GPN, also die Gulasch-Programmiernacht in Karlsruhe, das Content-Team dort hat seine Lektion nach diesem Jahr nicht gelernt. Sie haben auch im Jahr darauf wieder einen Talk von mir angenommen. Noch besser leben mit SSH. Da ging es dann so um Themen wie YubiKey mit OpenSSH, TPM mit OpenSSH, so die bisschen schrägeren, funkier Themen. Das Thema möchte ich auch irgendwann nochmal neu aufrollen. Da fehlt mir noch so ein bisschen der Kick, wie ich das machen könnte. Also, wie gesagt, media.ccc.de mit meinem Namen findet ihr die Talks. Sie sind angeblich mittlerweile auch schon in Unternehmenswikis verlinkt für Auszubildendes und so. Das ist ganz funky, was da passiert. Anyways, heute, was haben wir heute? Ich habe mir zuerst überlegt, ich könnte eine lyrische Lesung machen, der OpenSSH Changelogs. Kammerorchester da in die Seite, aber dachte, na, das wird sie vom Platz nicht ausgehen, so ein bisschen Geige im Hintergrund oder so irgendwie. Stellt euch das Ganze so vor, als würdet ihr mit Ron Swanson irgendwo sitzen, einen Lagavulin trinken und lasst euch berieseln. Ich habe keine super tollen Live-Demos und da Server und da Client und Bits fliegen durch die Gegend. Es ist im Prinzip eine Slideshow. Ich hoffentlich eine unterhaltsame, aber schauen wir mal. Worüber wollen wir sprechen? Über das neue Zeug in OpenSSH. Ich habe das neue Zeug für mich lose so definiert, was halt so in den letzten paar Jahren in den Changelogs und in der Doku aufgepoppt ist. Das, was ich in meinen letzten Talks gecovert habe, ist da nicht drinnen. Also SSH, YubiKeys etc. ist da jetzt nicht drinnen. Wenn jemand daraus ein Hacker-Jeopardy machen möchte, die Kategorien eignen sich sehr gut. Die Slides gibt es dann nachher sowohl auf meinem Blog als auch auf dem Event, auf der Eventseite. So ich sie hochlade, nachdem ich mit dem Zug heimfahre, wird das erst passieren, wenn ich zu Hause bin. Wir wissen alle, wie das WLAN der Deutschen Bahn ist. Aber wie gesagt, ihr braucht jetzt nicht hektisch mitschreiben oder sonst irgendwas. Alles gut. Wenn der Zug fährt, ja. Ja, aber dann hätte ich stationäres WLAN am Bahnhof und das... Ich habe Alternativlösungen.
Deutschland kann so groß sein, wenn
es
wirklich Schienen hat.
Ja, aber dafür tragen sie euch die Kabel weg, ne? Also, der Mensch mit dem roten Poloshirt da oben kriegt eine Mannerschnitte. Wo ist er? Da bist du. Ja, du musst hinauflaufen. Ich laufe da nicht hinauf. Wer war das da unten? Du warst das.
Ah ja, Vorsicht. Das haben die mir bei dem Job nicht gesagt.
Ja. Da sind Nüsse drin. Also wenn ihr eine Nussallergie habt, dann gebt die Packung vielleicht jemandem mit. Ich hoffe, nächstes Jahr habe ich dann Zitronenschnitten mit. Die sind dann vegan und nussfrei und dann sind wir absolut safe. Anyways.
Das nächste Mal sagst du Bescheid, dann bringe ich den Haselnussgeist.
Ja. Mannerlikör. Also da kriegst du, falls, hast du zuerst den Nussschock und dann fallst du ins Diabeteskoma. Also da können wir machen wir einen Austausch. Machen wir Haselnuss-Austausch. Anyways, gut. Dinge, die wegfallen. Dinge, die die OpenSSH... Ja, SSH, wir reden über SSH und nicht SSL. Stöps, erinnere mich, falls ich SSL anfange. Gut, Dinge, die wegfallen. Was fällt weg? Ja, Dinge, die wegfallen. So. DSA fällt weg. Jetzt auch zur Compile-Zeit. Ist ja schon länger deaktiviert. Ist ja auch schon gut gealtert. ist ja jünger als ich, aber trotzdem. 80-Bit-symmetrisch ist halt nicht mehr wirklich zeitgemäß. Ja, war halt in der SSHV2 RFC drinnen und daher haben sie es halt immer mitgeschleppt. Mittlerweile ist es zur Compile-Zeit eben auch draußen. Man kriegt es noch hinein, aber im Prinzip, falls ihr irgendwo im Rechenzentrum, also liebe Azubis, die da zuschauen sollte, falls euch eure Chefs ins Rechenzentrum schicken und sagen, heb mal die Bodenplatten hoch und schau, ob du noch irgendwo eine Sparkstation findest, das wäre unser DNS-Server, den sollten wir jetzt dann langsam tauschen. Videostreaming-Server, das waren aber noch so, das waren so diese Briefmarken-Videos. Ja, ja. Da sind wir wieder im Zimmer. IT-Historie für 800, also den jungen Menschen mal zeigen, was Video in den 90ern hieß. Ja, also da findet man vielleicht auch noch irgendwo, also DSA ist mittlerweile durch, wenn ihr das noch irgendwo in eurer SSH-Config habt. Es wäre Zeit, da mal aufzuräumen. So, was fällt noch raus? Wir haben keinen MD5-Support mehr. Verwendet den noch wer? MD5, ja auch schon gut gealtert, auch aus dem Jahre 91. Das war gutes Jahr für Krypto. Keine Kollisionsresistenz seit 2004 mehr. Wir haben mittlerweile Code, der eine Kollision innerhalb von Sekunden berechnen kann. Fliegt gut und richtig raus. Weniger Code ist weniger Fehler, ist immer gut. Ja, oder? Ja, schon. Gut. Das ist eigentlich. Warum habe ich dieses Slide falsch eingeordnet? Nein, ich sortiere jetzt nicht um. nächstes Thema, was kommt neu dazu? Beziehungsweise da sind wir beim Thema, was kommt security-technisch neu dazu? Wir haben einen neuen Config-Parameter für die SSHD-Config, also für die Serverseite. Wir haben eine Required RSA-Size. Falls ihr noch nicht auf ED25519 umgestiegen seid, was ich eigentlich in meinem Talk auf der GPN20 vor 5 Jahren erzählt habe, dann wäre es jetzt Zeit. Wenn ihr aber immer noch RSA-Keys verwendet oder eure Enterprise Security IT vorgibt, dass ihr RSA-Keys zu verwenden habt, warum auch immer.
Dreh mal das Mikro.
Ich rasche.
Schauen wir mal.
Gut. Wir können jetzt auf der Serverseite angeben, wie groß der RSA-Key sein muss, damit sich ein User oder eine Userin damit überhaupt mit dem Server verbinden kann. Ergibt Sinn, finde ich sinnvoll, ist gut. Der Default-Wert von 1024-Bit, können wir da nochmal drüber reden? Also euer BSI gibt in den kryptografischen Verfahren Empfehlungen und Schlüssellängen aus dem Jänner 2025 mindestens 3000 Bit vor. Das heißt, wenn ihr einen OpenSSH-Server habt, der dieses Feature bereits kann, dann wollt ihr da vielleicht auch einen anderen Wert als 1024 setzen. Weil an 512er Schlüssel, ja, wer hat sowas? Ja, übrigens, also bei den Slides, ich habe dann hier unten immer die OpenSSH-Version hingeschrieben von dem Feature und die Jahreszahl, wann das dazu kam. Ich habe am Schluss dann auch noch den Überblick über die gängigsten Linux-Distris und was denn da gerade mitgeliefert wird. Falls ihr Debian-User seid, bereitet einen Bingo-Chart vor. Genau, das wäre eigentlich die Titelslide gewesen, die vor dem vorherigen Slide hätte kommen sollen. Was gibt es noch? Es gibt mehr Sicherheit im Sinne von Post-Quantum Key Exchange. Das heißt, es wurde bereits in 8.7, glaube ich, was, oder 8.8, NTRU, also Hybrid ECD 25519 mit Streamlined NTRU, Prime Post Quantum Key Exchange eingeführt und mit der Version 8.9 auch per Default aktiviert. Das heißt, für die Menschen, die jemand schreibt meine SSH-Session mit, um sie in x Jahren mit einem Quantencomputer zu decrypten, auf seinem oder ihrem Thread-Model stehen hat, ist das der Default, mit dem man sich rettet. Fragt mich bitte nicht nach technischen Details zu NTRU, Post-Quantum-Kryptographie oder sonst irgendwas. Da gibt es berufenere Menschen. Ich glaube Ihnen, dass das gut ist und es ist der Default und damit lebe ich ganz, ganz wunderbar. Warum jetzt da steht die Vollzeit OpenSSH 9.0 und unten steht 8.9, ist wahrscheinlich ein Copy-and-Paste-Fehler von mir. Ich bitte, das zu entschuldigen. Was haben wir noch? Wir haben Verbesserungen im SSH-Agent. Wir haben bei Pin-Required Fido-Keys, also YubiKeys, Swiss-Keys etc., haben sie zum Glück ein bisschen nachgebessert. Das heißt, Fido-Keys, die einen PIN brauchen, werden jetzt auch entsprechend gepromptet und die Anzahl der Prompts ist auch zurückgegangen. Wie auch überhaupt prinzipiell bessere, die Fido-Keys, der Code nachgeschärft wurde nach den ersten Releases, da gab es so noch ein paar, hat es ein bisschen gerumpelt. Das heißt, ich sehe auch hier meinen zweiten Talk, da habe ich das Ganze schon mal ein bisschen abgehandelt. Was haben wir noch security-mäßig? Wer schaut denn so ab und zu in seine SSHD-Logs hinein? So ab und an. So. da sieht man ja doch, es kommen relativ viele Requests herein, wo dann wir finden keinen gemeinsamen Key, wir finden keine gemeinsame kryptografische Basis. Und ja, einen User-Admin haben wir auch nicht und den WP-Admin-User gibt es ja auch nicht und den PSSQL-User, nein, der darf sich auch nicht per SSH anmelden und der root schon gar nicht. Das haben wir bis jetzt immer irgendwie mit, Fail to Ban und sonst weiter gehandelt. Da gibt es jetzt auch was. Da gibt es jetzt was direkt von OpenSSH, nennt sich Refuse Connection. Terminiert eine Verbindung unmittelbar, nachdem sie, wenn sie fehlgeschlagen ist, und gibt mir eine, nicht Grace Period, es ist alles zu klein, ich werde zu alt, gibt mir auch ein Zeitfenster an, wie lange ist denn diese IP jetzt gesperrt, bis sie es wieder versuchen darf. Das heißt, kommt hin, Admin-User gibt es nicht, gesperrt für die nächsten x Sekunden, Minuten, Stunden, was auch immer. Weniger Log-Noise, wunderbar. Gibt es jetzt auch schon seit OpenSSH 9.9, also das ist jetzt ganz, ganz frisch. Die Syntax ist relativ einfach in der SSHD-Config. Zwei Zeilen dazu und das Ganze funktioniert wunderbar. Die Per-Source-Penalties, das war's. Die Per-Source-Penalties können allerdings nur in Sekunden angegeben werden. Das heißt, ihr braucht einen Taschenrechner, wenn ihr da irgendwie ein bisschen länger blocken wollt. Genau, ein schönes Beispiel. Wenn ein Verbindungsaufbau von 192.168.1 Sternchen kommt, dann nehme ich die gar nicht erst an, sondern proxy gleich. Das heißt, ich kann das auch nutzen, um gleich ganze IP-Ranges wegzutun, wenn ich möchte. Für 10 Sekunden ist halt die Frage, ob das sinnvoll ist. Aber bringt vielleicht schon was. Ähnliches gibt es jetzt auch für ungültige Usernamen. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Match Invalid User und kann eben sagen, wenn dieser Username angegeben wird, dann breche ich den Verbindungsaufbau gleich ab und blocke diese Verbindung. Das ist das klassische Brute Force, PSSQL-Admin, WS-Admin, was auch immer, so die gängigen Namen. Gibt es wahrscheinlich Wordlists, ne? Logisch. Wie gesagt, ich bin nicht so wirklich der IT-Sec-Mensch, ich tue nur so. Auch hier wieder ein kleines Beispiel. Ich kann zum Beispiel auch angeben, diese Usernamen möchte ich jetzt gar nicht erst einmal. Also wenn einer daherkommt mit so einem Usernamen, wird der gleich geblockt. Danke, wieder schon. Man kann natürlich viel mehr machen, kommen dann auch noch dazu, Environment Variable entzocken. Eine Frage, bitte.
Kann man es auch in eine Datei legen und eine externe Datei einlesen? Das wäre interessant.
Das ist auf jeden Fall mal eine gute Frage, Dankeschön. Hätte ich jetzt nicht gesehen... Habe ich jetzt auch in der SSH-Config dazu oder kann mal wer mit dem Mikro da kurz hinauflaufen? Weil die Frage war, ob man... So. Ich bin aus der Übung, es tut mir leid. Also für den Stream und Recording, die Frage war, ob man diese Namen hier explizit angeben muss oder ob man sie auch über eine Datei referenzieren kann. Und da gibt es da oben noch eine... Kannst du mal kurz mit dem Mikro... Nein, dann muss ich es wiederholen. Wenn du es ins Mikro redest, haben wir es fürs Recording. Oder genau, oder umgekehrt, nur die dürfen, dann ist die Liste vielleicht kürzer, genau. Also mit einem Not, ja. Nee, das war eine Frage. Oder, also ob es geht, die Frage. Nicht, dass ich wüsste. Es geht nur eine Blackline. Ja. Also, so. Das ist aber genau das, was ich, genau, weil da lerne ich auch immer was dabei. Also das war mal der Mensch da oben. Du hattest dann, und da drüben war dann auch noch wer.
Ja, und zwar zu dem vorherigen, eigentlich kann ich das auch für unendlich machen, also wenn ich dann Match Address mache, den Adressblock, bin ich für unendlich angespannt oder kann ich dann nur Sekunden angeben?
Du wirst wahrscheinlich, die Frage war, ob man den Block unendlich angeben kann oder, ich gehe mal davon aus, dass du irgendwann dann einen Overflow haben wirst.
Ja.
Ich habe es nicht ausprobiert.
Also so. Fragen tatsächlich echt bitte übers Mikro, weil ja. Wir haben ja noch Leute an den Empfangsgeräten oder wie das heißt da im Internet. Deshalb, das ist schon ein guter Hinweis, dass ich komme echt nicht mehr durch. Ihr müsst es halt rechtzeitig anzeigen, dann können wir es durchgehen.
So,
ne?
Du wolltest jetzt, Entschuldigung, du warst vorhin noch. Nein, er war zuerst. Gib dir das mal nach hinten durch. Muss immer zeitlich, gut, passt.
Hey. Es ist, der SSH-Daemon, da kennt man das doch, dass man...
Näher zum Mund bitte, Entschuldige.
Beim SSH-Daemon kennt man ja, dass man Config-Files includen kann. Das heißt, man könnte sich so eine Config automatisch generieren lassen und dann dort include
genau.
Und einfach
reload ja. machen. Oder über so ins include reinschreiben. Ist immer noch Hotshot, aber besser als nichts.
Genau, und ich habe noch eine Anmerkung. Es gibt auch Allow Users.
Genau, ja, mit Allow Users hätten wir dann genau die Negation.
Das war die Frage,
genau. Ja, genau.
Du kannst machen ja. Allow Users.
Genau.
Genau.
So, haben wir vorne noch? Du wolltest auch noch, ne? Ja, warte nur kurz, bis das Mikro runterkommt. I came prepared. Hast du schon? Nee.
Kann ich auch sagen, dass erst nach x Versuchen abgelehnt wird?
Das ist eins. Reflex, Entschuldige. Bin auch gespannt, ob die AI-Kameraverfolgung das klappt. Du könntest dir wahrscheinlich mit Match was bauen. Da war die. So. Eine nehmen wir noch und dann machen wir mal ein bisschen weiter. Nein. So.
Ich wollte fragen zu den Blocks. Sind die persistent oder nur solange der SSH-Daemon läuft und danach ist.
Ja, wenn der SSH-Daemon nicht läuft.
Ja, also.
Er macht kein IP-Tables oder PF-Firewall-Eintrag.
Okay.
Also es ist kein kompletter Ersatz jetzt für eine andere Lösung, aber es ist ein nettes Zusatzfeature.
Ich nehme auch noch eine Frage rein.
Ja.
Der junge Mann fragt, ob er auch eine Mannerschnitte kriegt. Weil er ja Linux...
Also ich höre keine Frage.
Was? Ich wollte nicht fragen. Ja.
Wildcards müssen gehen, ja. A-Stern, B-Stern, C-Stern. Hack the system. So. Bisschen was haben wir noch? Ich kaufe direkt ab Fabrik, aus Gründen. Was gibt's denn noch? Wir haben Dateien kopieren. Wir haben ein paar Änderungen bei Datei kopieren. Wir haben eine große Umstellung. Wir sind mit OpenSSH 9.0 von SCP-RCP auf SFTP gewechselt. Das heißt, SCP-RCP ist Legacy, SFTP ist the way to go, ist Default, mit ein paar schönen Verbesserungen. Wer sich schon mal mit SCP und Double Quoting und ich habe einen Dateinamen mit Blanks oder Anführungszeichen. Und es soll ja User geben, die Office-Artefakte mit seltsamen Zeichen im Dateinamen erstellen. Und man möchte die dann per SCP übertragen, das ist eine Katastrophe. Das liegt halt in der Implementierung von SCP begründet. Gibt es nicht mehr. Also das Double-Quoting-Problem sind wir los. Wir haben eventuell ein Problem mit den Tilden, mit den Tildepfaden. Wer es wirklich braucht, weil halt irgendwie noch 50 Millionen Bash-Skripte von dem Linux-Admin existieren, der vor 5 Jahren die Firma verlassen hat und der Windows-Admin kennt sich da nicht aus, mit minus groß O wird es wieder alt, da kriegt man wieder das alte Behavior. Ich würde aber aus Praktikabilitätsgründen schon zum neuen Behavior, wenn ich schon die OpenSSH 9 habe, raten. Wie gesagt, wir haben Remote Copy, basiert auf der Remote Shell, mit allen Katastrophen, was Double Quoting etc. betrifft, komme ich gleich auch nochmal dazu. Secure Copy war eben dann dasselbe, aber halt verschlüsselt, nicht nur Passwörter im Klartext. Das Secure File Transport Protocol ist eine komplette Neuimplementierung, Neuspezifizierung mit Hinblick auf SFTP. Das heißt, wir haben hier nicht nur Copy, sondern wir können hier auch Remote-Dokumente löschen, umbenennen, moven. Deutlich bessere Usability, deutlich bessere Funktionalität. Alles viel besser. Jetzt habe ich schon zweimal erwähnt, Double Quoting. Ich mache ein SCP zu einem Host, von dem Host zu mir und sage Stern. Die Wildcard wird über eine Remote Shell aufgelöst mit RCP-SCP. Das heißt, Shell-Meta-Zeichen, Dollar, Sternchen etc. müssen double gequotet werden, damit sie dann richtig auf der Remote Shell aufgelöst werden. Was passiert, wenn ich so ein SCP-Kommando habe und ein bösartiger User mir ein Dokument so benennt? Das will man nicht. Will man nicht. Das heißt, bitte benutzt nicht minus O, geht vom Alten weg. Also den Bastard, der mir ein Dokument RM-RF benennt. Ich kenne ja so einen. ja, bitte, Frage. Was?
Ich war noch hier kurz mit der
Frage. Sorry.
Erste Frage war, betrifft das nur den Client, den SCP-Client, dass ich da eine neue Version brauche oder ist da die
Server? Nein, beide Seiten. Du brauchst beide Seiten. Danke für die Frage, ja, war valide. Komm, das Mikrofon kommt zu dir, dann darfst du auch deine Frage stellen.
Bei Async mit SSH drunter bleibt auch alles bei den Alten oder? Kommt da auch SFTP dann?
Async macht ja natürlich das hier. Es kommt auf deine SSH-Version dann an. Client und Server, danke für die Nachfrage. Ja. Das Schöne ist, dafür feiere ich die Entwicklerinnen und Entwickler von OpenSSH sehr, sie haben ganz explizit gesagt, dass es keine Bug-Compatibility gibt. Das heißt, wenn ihr was findet, dass sich jetzt das SFTP anders verhält als euer altes SCP-basierte File-Copy, Pech gehabt. Deal with it, schreibt eure Skripte um. Ich finde das schön, ich finde das gut. Was ich auch erwähnt habe, die Tilde-Pfade, also die geschwungene Klammer, Tilde-Username, ist ein POSIX-Feature. Expandiert mir eben Tilde Username auf den kompletten vollständigen Pfad zum User Home Verzeichnis. Passiert eben auch über diese Remote Shell, gibt es daher ein SFTP nicht. Es gibt aber ein SFTP-Modul, das auch in OpenSSH per Default drinnen ist. Das heißt, im Normalfall wird sich nichts ändern. Wenn ich so Slides baue, wäre ich dann leicht abgelenkt. So, das ist also, oh, Squirrel. Ne? So, also Tildepfade. Bin ich davon ausgegangen, ich habe wahrscheinlich ein paar jüngere Menschen auch im Publikum und ich sehe tatsächlich auch Menschen mit Haaren und ohne Grau. Das freut mich sehr. Danke fürs Kommen und dem alten Mann zuhören. Darf ich kurz über die Tilde sprechen? Die Tilde kommt aus dem Spanischen und eigentlich aus dem Lateinischen Titulus, bedeutet Überschrift, Überzeichen. Ich habe es keine Latinum, es tut mir sehr leid, da müsst ihr durch. Wird im POSIX eben, wie schon erwähnt, auf den vollständigen Directory-Namen des Users, des Home-Verzeichnisses des Users aufgelöst. Aber warum? Warum gerade die Tilde? Ja, also ich sage jetzt mal, wäre POSIX ein deutscher Behördenstandard, dann wäre es das Paragraphenzeichen oder... Das kommt jetzt, du liegst schon sehr nahe, dafür, also für den Einwurf, es ist schwer auf der Tastatur zu finden, gibt es schon einmal eine Schnitte. Es liegt nämlich der Lösung schon sehr nahe. Auch nicht auf einer amerikanischen Tastatur, sondern ganz korrekt auf einer Lear-Siegler ADM3A Terminal-Tastatur. Das ist nämlich die Tastatur eines dummen Terminals, auf dem Bill Choi den VI entwickelt hat und auch halt auch Unix und so weiter gemacht hat. Und wenn ihr jetzt mal ganz rechts oben schaut, die Taste ganz rechts oben, wie ist denn die beschriftet? Home, Tilde und das Dachel. Das heißt, mein Home ist meine Tilde oder... Ich mag so sinnloses Wissen für 800, finde ich sensationell. Falls ihr euch dann übrigens fragt, warum im VI die Navigation HJKL ist, auch das erklärt sich hier ganz einfach. Oder auch hier drüben, also für die, die da drüben stehen. Und die Diskussion, warum denn der VI so schwer zu verlassen ist, überhaupt nicht. Das sind zwei Tasten, die liegen nebeneinander. Du brauchst nur... Learn your history. Nein, so. Das war der kurze Ausflug. Ich hoffe, er hat zumindest ein bisschen Freude bereitet. Fehlt mir übrigens auch noch in der Sammlung. Falls wer irgendwo einen im Keller oder am Dach hat, würde ich nehmen. Ja? VI auf der Originaltastatur. So. Was gibt's noch? Was gibt's noch Neues? Es gibt für SFTP eine Copy Data Extension. Da fehlen mir meine Speaker Notes, das ist schlecht. Die erlaubt serverseitiges Datenkopieren. Das heißt, ich kann über SCP mit SFTP im Hintergrund Dateien am Server von einem Verzeichnis ins andere moven, ohne dass ich es zuerst lokal zu mir runter und wieder raufschieben muss. Auch hier wieder Default seit oben SSH 9.0. Auch drinnen kann man also ganz wunderbar verwenden. Man kann sogar die Datei mit sich selbst überschreiben, solange sich die Datenbereiche nicht überlappen. Chicken, traust dich nie. Wer den Draft nachlesen will mit der Spezifikation dazu, das wäre der Link dazu. Da war ich zu voll, einen Barcode zu machen. Tut mir sehr leid. Ja, touch the screen, nein. SCP, User Error. Ja, SCP Remote zum Remote. Das heißt, das war auch eine Frage mal in einem älteren Talk von mir. Kann ich jetzt Dateien mit SCP von einem Server zu einem anderen Server übertragen? Ja, das ging immer schon. Der Default, der Spoiler ist da drüben, der Default war früher, ich übertrage von einem Server zum anderen Server mit der Einschränkung, ich kann nur nicht interaktive Anmeldemethoden verwenden und der Quellserver muss die Authentifizierung für den Zielserver kennen, was für manche Menschen ein Angriffsszenario ist und ein Problem ist. Der neue Default von OpenSSH 8.8 und höher, gib mir eine Sekunde noch, oder hast du, soll ich? Der neue Standard ist eben, immer über den Localhost zu kopieren, aus Sicherheitsgründen, aus Sicherheitsgründen. Eben, um die Credentials für den Quellserver nicht zu exposen, um auch die dreifache Interpretation des Dateinamens, Quellsystem, Zielsystem, lokales System zu minimieren. Ich habe euch jetzt das Beispiel vorhin gezeigt. Habe ich noch was vergessen? Ja, das waren eh die richtigen Dinge. Das war früher explizit zu aktivieren mit minus 3. Dann hat er in Versionen vor 8.8 über den lokalen Rechner kopiert. Ist ab 8 der Default. Die alte Methode bekomme ich mit minus R wieder zurück, wenn man das möchte. So, wo sind wir? Gut. Netzwerk. Wir haben Transport Level Ping. Da outen sich jetzt auch wieder die Alten mit einem schrägen Humor. Wir haben jetzt im Protokoll drinnen, beziehungsweise in der Implementierung drinnen, ein Ping auf Transport Level Ebene, um eben Verbindungen aufrechtzuerhalten, zu testen etc. Funktioniert, kann man machen. Was jetzt auch gibt, das sind jetzt so Kurzdinger. Ich brauche eine andere Präsentationssoftware. Ich kann jetzt auch Unix-Domain-Sockets mit minus W vorwarten, das ging früher nicht. Ja, wer es braucht, ist auch wieder ein eigenes Ding. Wir haben, das ist schön und neu, Channel Inactivity Timeouts, das heißt, ich kann sagen, baue mir die Verbindung automatisch ab, wenn ich sie länger als x Stunden, Minuten, Tage nicht benutzt habe. Das kann ich sagen, global für eine Verbindung zum Server. Ich kann das aber auch per Channel, das heißt per Kanal definieren. Das heißt, ich kann sagen, wenn auf der X11-Verbindung zu dem Server eine halbe Stunde nichts drüber gegangen ist, bauen wir die ganze Verbindung ab. Oder eben über die, ich habe eine Remote Forwarding.
Kann ich das serverseitig sagen, dass sozusagen vom Server, wenn mein Nutzer nicht länger als 30 Minuten in der Shell gearbeitet hat?
Das ist SSHD.
Also das geht auch von der anderen Seite komplett in die andere.
Ja. Wer vertraut irgendeinem User, dass er in eine Config richtig setzt? Wie gesagt, also ich bin, wie gesagt, alter Mann, schlechte Augen, im Zweifelsfall ein bisschen mit den Händen bewegen. Bewegung sieht man besser als die ruhige Hand. Beispiel. Das ist ein Beispiel dafür, wie er das monitort für jeden Kanal extra. Das heißt, er schaut sich extra an für X11, für Remote Port Forwarding, für Local Port Forwarding und schaut, ob da was passiert und baut das Ding dann ab, wenn auf einem dieser Kanäle nichts mehr los ist. Das gibt es auch global. Das heißt, wenn nach 8 Stunden von dem Client nichts mehr gekommen ist, weg mit der Connection. Finde ich ein nettes Feature, so aus der Admin-Seite. Kinder, mir rennt die Zeit davon. Config-File-Verbesserungen. Da verweise ich gerne auf meinen ersten Talk nochmal, wo wir ganz viel uns mit der Config-Datei beschäftigt haben. Setenv. Setenv setzt mir Environment-Variablen. Hatte bisher... Nein, fangen wir so an. In der SSH-Config, die Reihenfolge der Interpretation ist von oben nach unten. Das heißt, man gibt zuerst spezifische Dinge an und die globalen, allgemeingültigen Regeln am Ende, weil so wie liest SSH oder SSHD die Config ein. Setenv hat jetzt endlich nachgezogen, dieses Kommando, und macht auch First Match Wins. Das heißt, die erste Setenv-Direktive gewinnt, weil früher... hat der letzte Wert gewonnen. Sie haben es gerade gezogen. Dankeschön, wunderbar. Funktioniert seit OpenSSH 9.1 so, wie es sollte. Wir haben heute schon mal über Quotes gesprochen. Ich brauche wirklich betreutes Folienbauen mittlerweile langsam. Dann machen wir es gleich so. Wir haben die Match-Direktive eben auf Localhost, in welchem Netzwerk bin ich, Match, Exec, etc. Das Quote-Handling, also die Anführungszeichen und die Interpretation der Anführungszeichen, wurde auch gerade gezogen. Und ich kann jetzt eben Nested-Quotes, Escaped-Quotes sauber verwenden. Das heißt, auch hier kommt im Prinzip, das ist das, was ich von dem Entwicklungsteam mag. Wir ziehen Sachen gerade. Wir haben früher mal Topfen gebaut, jetzt machen wir es in ordentlich und schön, gibt es eine Deprecation Note, alles wunderbar und wir kennen uns alle. Die nachfolgende Generation muss sich nicht mehr mit, kann ich da jetzt escapen oder nicht? Und naja, in dem Fall schon, aber in dem nicht, alles weg damit. Match Host, zum Beispiel Match Host Web Exec. Wenn ich da kommen wir gleich dazu, das geht noch eleganter. Wenn ich in einem bestimmten Netzwerk bin, dann setze ich mein Proxy-Command-Setting und ansonsten kann ich mich direkt mit dem Server verbinden. Da kommt das zum Beispiel zum Einsatz. Die Include-Variable, wir haben sie heute schon kurz erwähnt, damit kann ich eben weitere Konfigurationsfiles in meine Config-Datei hineinziehen, kann jetzt auch Environment-Variablen expanden, ist wahrscheinlich so diesem ganzen Docker-Kubernetes-Ding, wo alles in unweiten Umgebungsvariablen steht, geschuldet, kann man jetzt auch Environment-Variablen und Token verwenden. Das ist jetzt so ein Beispiel dafür, %i, Local User Hostname oder eben Dollar geschwungene Klammern und das Ganze funktioniert. Ich bin, das wer meine Talks gesehen hat, ein großer Fan des Jump-Hosts und der Jump-Host-Konfiguration. Ich kann jetzt den gesetzten Jump-Host endlich auch seit OpenSSH 9.6 über %j in meiner Config referenzieren und verwenden. Auch nett, bei den Kommandos funktioniert es überall. Ich habe Match Local Network, das ist neu und nett. Wenn ich in meinem lokalen Netzwerk bin, möchte ich vielleicht eine andere Config haben, als wenn ich von extern zugreife. Dafür gibt es jetzt ein eigenes Match-Statement, also das, ich brauche nicht mehr IP-Config, IP-Adl, wie hieß das früher, IF-Config? Damals nicht mehr da herumtun, sondern ich habe jetzt ein schönes Local Network und kann sagen, wenn ich auf den Host CTF zugreifen möchte und mein Local Network 10.10.12.0 ist, dann setzt den Hostname auf diese IP-Adresse und ansonsten gehst du über den Jump-Host oder über den externen Hostnamen. Das ist eine Binärverknüpfung, also und-Verknüpfung oben, Host-CTF und Local-Network. Das Schöne ist, ich muss nicht nachdenken, auf welcher Netzwerkkarte ist das jetzt definiert. Und es gibt ja Kunden, die das lokale Netzwerk dann auf unterschiedlichen Netzwerkkarten mit unterschiedlichen Namen auf unterschiedlichen Servern konfigurieren und ja, Entschuldigung, das sind jetzt Beispiele mit Legacy-IP. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich gelobe Besserung und werde nächstes Mal proper IP verwenden. Ich bin ein alter Sack. Wer von euch hat schon was mit Identity-Management-Lösungen und den damit generierten Usernamen zu tun gehabt? Wer jetzt gerade denkt, der Kopf auf den Tisch legt, wissen wir, von wem wir reden. OpenSSH 9.9 hat jetzt auch das Klammeraffen, also Ad-Parsing, verbessert und sucht jetzt nach dem letzten Klammeraffen im String, um den Usernamen korrekt zu bauen. Warum ist das relevant? Naja, wenn du ich nenne jetzt keine Namen, aber wenn du eine Identity-Management-Lösung hast und dein Management der Meinung ist, ja, also wir zahlen jetzt nicht nur die Red Hat oder SUSE-Lizenz, sondern wir wollen jetzt auch für jeden Linux-User noch einen AD-User-Account zahlen. Und damit sich die User über einen AD-User-Account über die Identity-Management-Lösung anmelden, dann kommen solche Usernamen raus. Ja, genau. Jetzt mit 9.9 funktioniert das auch halbwegs brauchbar. Ich habe das schon in der freien Wildbahn gesehen, da fielen mir die letzten Haare aus. Das war ganz, ganz, ganz. Etwas, kann ich noch 10 Minuten dazu haben? Nein, geht sich alles aus. Was auch super schön neu ist, sind Tags. Die machen uns nämlich die Konfiguration im Config-File nochmal deutlich einfacher. Ich glaube, ich muss wirklich nochmal einen Config-File-Talk machen. Nein, bringt mich nicht auf dumme Ideen. Steht jetzt also, unter der Beschreibung kann man sich nichts vorstellen. Wenn man ein Beispiel sieht, ist es viel, viel, viel aussagekräftiger. Ich komme mal darüber, damit man. Kamera. Gut, dann bleibe ich da. Entschuldigung, da drüben. Ich mache mir ein paar Tags. Ich definiere mir einen Tag EDKey, wo ich ein Identity-File mit einem ED25519-Key habe. Ich habe einen Tag für einen AWS-Key, weil jeder AWS, wenn AWS West down ist, ist down, ist, ist alles kaputt. Und ich habe einen Force Legacy IP Tag auch. Das heißt, ich kann jetzt dann auf der linken Seite, das heißt, ein Config-File, das von links nach rechts zu lesen ist, bitte. Das heißt, ich kann jetzt in meinem Config-File referenzieren, wenn ich auf den Host-Web-Server zugreife, dann knall mir hier jede Config hinein, die den Tag EDKey hat und den Tag IPv4 hat. was Referenzen und super einfach macht. Wir hätten da oben eine Frage, kann dann da das Mikro mal hinwandern? Ich habe gesagt, du brauchst dich nicht hinsetzen. Ja, wir sind ja sehr gut, fast in der Zeit, fast in der Zeit. Ich bin sehr zufrieden. Da können wir auf die Frage warten. Ich muss nächstes Mal einen agileren Session beauftragen. Bitte.
Kann ich den Tag auf der Kommandozeile mitgeben?
Bitte?
Kann ich den Tag auf der Kommandozeile
mitgeben? Ja, alles, was ich zeige, kannst du auch auf der Kommandozeile mitgeben. Auch den Tag. Mega. Minus P, wenn ich es jetzt im Kopf habe.
Super, vielen Dank.
Ich bin halt ein großer Config-File-Fetischist, deswegen, und das ist auch zum Herzeigen schöner mit dem Config-File. Aber alles, OpenSSH, alles, was du im Config-File machen kannst, geht über die Kommandozeile und vice versa. Also gibt es immer eine Option. So. Keine Hand? Nein? Streck dich ruhig. Alles gut. Das ist jetzt so dieses. Da sind jetzt noch so ein paar Dinge übrig, die ich gefunden habe, die ich nicht mehr irgendwie wirklich zuordnen konnte. Haben wir nicht alle so einen MISC-Ordner irgendwo? Okay, andere nennen es Inbox. Ja, fair. Da sollte ich mich mal darum kümmern. Wer macht denn sowas mit Ansible und Automatisierung? Oder doch. Da will man doch oft vielleicht mal so Syntax-Checks machen, bevor man irgendwas ausrollt. Ne? So passt die Kunden kaum. Ne? Linter, uninteressant. Es gibt jetzt eine schöne Option, SSHD-GroßGustav. Parst und gibt die aktuelle, effektive, tatsächliche Config aus, ignoriert dabei aber etwaige angegebene Private Keys und andere sinnlose Dinge. Das heißt, das läuft auch, wenn der Private Key, der spezifiziert wurde, nicht existiert und sagt trotzdem, die Syntax ist korrekt, weil das File wird erst später konfiguriert. Gibt sicherlich Situationen, wo das Ganze brauchbar ist. Jetzt habe ich die ganze, das ist neu seit OpenSSH 9.3. Wenn ihr euch jetzt fragt, kann das mein OpenSSHD eigentlich? Ja, dann müsst ihr hoffen, dass ihr OpenSSH 9.2 oder neuer fährt, weil da gibt es jetzt ein groß Minus V, das euch die Version ausgibt. Das gab es nämlich vorher nicht. Das gab es nämlich vorher nur im Client. Ja, ich mach mich ein bisschen lustig, aber ich finde es gut. Sie ziehen es nach. Okay, haben wir vergessen, fehlt. Mach mal. Ich würde mir das gern von anderen Softwareherstellern wünschen. Jo, dann habe ich noch zwei Exoten für euch. Habe ich was übersprungen? Nee. Zwei Exoten für euch. Ah, doppelte Slides gebaut, gut. Wer bereits auf Wayland gewechselt hat, es gibt jetzt auch eine Environment-Variable Wayland-Display, analog zu X11-Display. The future is here. It's not evenly distributed yet, but it's here. Und Systemd-Notifications funktionieren jetzt auch ohne lib-Systemd. Es wird Menschen geben, die das feiern. Eins habe ich noch. SSHD besteht jetzt aus zwei Binaries. Wir haben einen Listener und dann den tatsächlichen Server. Das Support for Disabling, also Privilegienseparierung, kann man nicht mehr abdrehen seit OpenSSH 9.8. Deal with it.
Kann man
Agiles Session. Es kostet mich ein Getränk nachher, aber das ist okay.
Kann man den Listener auch auf einen anderen Server setzen und damit wirklich splitten das Ganze?
Spannende Frage, kann ich so nicht beantworten. Probier es aus, mach einen Talk dazu, bitte. Also die Ports kannst du angeben, aber die Frage war, ob es auf verschiedenen Maschinen, dass du quasi, das ist so Bastion Host, nur den Listener und dann den tatsächlichen woanders. Spannende Frage, ich glaube nicht, aber schauen wir mal, was noch kommt. Haben wir noch eine Frage? Da oben, noch eine Frage. Warte, nicht ohne leere Hand gehen, immer was in die Hand nehmen. Kennt ihr das von euren Eltern, wenn du in die Küche gehst?
Ja, gibt es da irgendein Patchet dafür, um das zu können? Weil ich brauche das und ich habe tatsächlich gute Gründe dafür.
Also sie schreiben in den Release-Loads genau das hinein. So, also ich glaube nicht, dass sie darüber diskutieren und ich hätte keinen Fleck gefunden. Ich bin alt genug, dass ich sage, ich glaube dir, dass du Gründe hast. Aber ich weiß, ich wüsste nicht, dass es, musst du halt auf vor 9.8 bleiben. Auch nicht schön. Ja. Ja, 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 ja. Ich bin auch schon fertig. Das ist so die habe ich jetzt noch schnell, die habe ich jetzt noch schnell in den letzten 10 Minuten gebaut, die Slide. Falls euch jetzt fragt, so, wo bin ich? Also, Debian bin ich nur bis Old Stable zurückgegangen. Ja? Also, das sind so, was ich jetzt auf die Schnelle gefunden habe, wer was einsetzt, falls ihr euch fragen solltet. Das sind jetzt Versionen dabei von 2020 bis 2025, also es schaut nicht so schlecht aus. Ansonsten sage ich vielen herzlichen Dank. Ich bin mit meinem Thema durch und ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten Zeit für Fragen und Mannerschnitten.
Also, eigentlich ist die Zeit um, aber der geht mir nicht mit den Mannerschnitten fort.
Gib noch mal nach hinten weiter. Und du kriegst auch eine. Entschuldige, auf die habe ich ja ganz vergessen.
So, inzwischen ist das Mikro angekommen, danke. Kurze Frage, wenn ich mir überlege, okay, ich stelle den Server auf eine neuere Version um,
ja.
Ich habe aber nicht alles unter Kontrolle, insbesondere Laptop-User. Wo würdest du jetzt Breaking Changes erwarten, dass die Laptop-User da hängen?
In dem Moment, wo du an der Security drehst.
Ja. Die Keys, ne?
Also, SCP, RCP funktioniert ja noch. Ist ja nicht so, dass sie es aus dem Code rausgenommen haben, aber die Defaults haben sie gedreht. Ja. Das heißt, das ist das Klassische, wie bringst du User zum Updaten? Ne? Apple hat für seine iPhones die Methode gefunden, wir bauen neue Emojis ein, alle Leute wollen die neuen Emojis und upgraden OS. Ja? Das fehlt uns in der Linux-Kommandozeilenwelt noch ein bisschen, so diese Killer-App.
Okay, gut.
Noch Fragen? Ganz links oben, geh mal nach hinten weiter.
Hallo und danke für den Vortrag. Es gab eine Folie, wo du geschrieben hast, erstes Match funktioniert.
Ja. Ja.
Das heißt, bei den ganzen Includes, also das, was in SSHD config.d steht, das gilt dann nicht mehr, ne?
Nein, es gilt das erste, das er findet.
Ja, aber wenn das in SSHD config schon steht und wird dort überschrieben,
Nein, du machst, das kommt darauf an, wo dein Include im SSHD-Conf drinnen steht.
Meistens unten, ja.
Ja.
Also.
So. Bitte.
Und zwar nochmal zu der RSA Key Size.
Noch näher zum Mund und so.
Die RSA Key Size. Du hattest ja gezeigt, dass es für den Daemon konfigurierbar ist. Ist es auch für den Client konfigurierbar, dass ich quasi sehen kann, welche meiner Server zu kurze Keys haben? Weil es gibt da draußen definitiv irgendwelche dummen Konfigurationen.
Bei denen da holst du dir einfach den Public Key. Und die Private Keys hast du entweder selber unter Kontrolle und kannst verifizieren oder du hast ein anderes Problem.
Ich meine, die haben ja, der OpenSSH-Daemon generiert ja auch Host Keys.
Ja.
Und die können ja auch RSA sein und zu kurz sein.
Ja. Dann solltest du mit dem Admin dort sprechen. Nee, es gibt ein SSH Collect Keys, wo du dir die holen kannst und anschauen kannst, wie lang sie sind. Also, aber gibt es für mich jetzt kaum Sinn auf der Client-Seite. Machen wir noch eine oder?
Kurz zurück zu dem Thema mit den Keys. Wenn man einen Server mit einem älteren BMC hat, dann ist man möglicherweise darüber gestolpert, dass jetzt die neuesten SSH-Clients einen da nicht mehr reinlassen, weil denen die Keylänge zu kurz ist.
Ja. Gut. Dann würde ich sagen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bin überrascht, dass ein Vortrag über Changelog so viele Benutzer besitzt. Dankeschön.